Ja, guten Morgen. Ich hoffe, dass meine Stimme nicht versagt heute Morgen. Bin ein bisschen erkältet, aber keine Sorge, ich habe einen Test gemacht. Kein Corona. Ich spreche noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken, dass du hier bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Du hast manchmal echt komische Geschichten erzählt und es fällt uns irgendwie schwer, uns da reinzudenken. Ich möchte bitten, dass du die Predigt gebrauchst, um uns an den Punkten anzusprechen, wo du uns ansprechen möchtest, wo es uns gut tut, wo es uns herausfordert. Möchte ich wirklich bitten, dass du bei uns ankommst. Amen. Ja, wir sind weiterhin mittendrin in unserer Predigtserie unterwegs mit Beispielgeschichten, die Jesus Christus erzählt hat. Und das Interessante bei diesen Geschichten oder generell bei Geschichten könnte man sagen, ist, dass sie die Wirklichkeit ziemlich unangenehm widerspiegeln können. Ich nehme mal an, dass es jedem von euch schon mal so ging, von uns ging, dass ihr eine Geschichte gelesen habt oder einen Film angeschaut habt. Und der euch irgendwie so getroffen habt, weil ihr gemerkt habt, okay, das ist eigentlich genau das, was in meinem Leben gerade passiert. Und ganz ähnlich ist es hier in unserem Text. Jesus erzählt hier eine verstörende Geschichte mit Mord und Totschlag. Klingt wie so eine Mafia-Geschichte. Ein Besitzer, dem das Geld gehört, er schickt seine Boten werden verprügelt. Dann wird sogar sein Sohn umgebracht und er bestraft die Täter. Eine brutale Geschichte, bei der man so im ersten Moment schon denkt, okay, Jesus, hast du keine positiveren Geschichten? Nichts Ermutigendes irgendwie, sondern irgendwie so komische Geschichten. Warum erzählst du uns bitte diese Geschichte? Ich dachte, du bist eher nicht so der Fan von Mord und Gewalt und jetzt eine Geschichte voller Gewalt und voller Grausamkeit. Und dann der letzte Satz unseres Textes zeigt dann aber auch, dass diese Geschichte nicht einfach nur irgendeine Geschichte ist, die mal so nett erfunden ist, um irgendwie den Leuten, die da gerne Krimis mögen oder Thriller mögen, entgegenzukommen, sondern dass diese Geschichte etwas widerspiegelt, was in Wirklichkeit so den Zuhörern abgeht. Sie wollen auf der Stelle nach dieser Geschichte Jesus umbringen. Und kurze Zeit später ist es nicht nur ein Gedanke, sondern sie nehmen ihn tatsächlich fest. Nehmen ihn nicht nur fest, sondern sie bringen ihn tatsächlich um. Also diese Geschichte wird quasi, nachdem sie erzählt wurde, auch noch zur Realität. Na gut, denkst du jetzt vielleicht, okay, mag sein, aber was soll ich heute jetzt mit dieser Geschichte anfangen? Ja, ich sitze hier so brav und ungefährlich in meinem Stuhl oder vielleicht auch zu Hause auf dem Sofa. Was soll ich denn daraus bitte lernen? Was kann mir diese Geschichte heute noch sagen? Und es gibt hier ein paar Dinge, die so auch zwischen den Zeilen stehen und die hinter diesen Bildern stehen. Und ich will versuchen, das so ein bisschen mehr aufzuschlüsseln und zu erklären, in der Hoffnung, dass wir alle ein etwas klareres Bild von Gott bekommen und auch ein Gefühl für unser eigenes Leben. Wir lernen hier etwas aus der Beziehung zwischen den Pächtern und dem Besitzer, dann aus der Beziehung zwischen den Pächtern und den Boten und drittens lernen wir noch etwas aus der Beziehung zwischen den Pächtern und dem Sohn. Also Pächter und Besitzer, Pächter und Boten, Pächter und Sohn. Starten wir mit der ersten Beziehung, Pächter und Besitzer. Nun, dieses Gleichnis spielt in einer Gegend, in der es zahlreiche Weinberge gab. Manche von uns kommen ja aus einer Weinbaugegend oder waren auch schon mal in einer Weinbaugegend in Urlaub. Das sind sehr schöne Landschaften. Und ähnlich ist es auch in Israel, sehr viele Hänge, an denen einfach Wein angebaut wird, bis heute auch viel exportiert wird. Und es war nicht ungewöhnlich, dass damals jemand so ein Stück Land gekauft hat und einen Betrieb eingerichtet hat und dann diesen Betrieb verpachtet. Ja, so ähnlich wie heute, wenn man eine Eigentumswohnung kauft und die dann an andere vermietet. Der Besitzer des Weinbergs verpachtet also diesen kleinen Betrieb und macht dann eine längere Reise. Hatte genügend Geld, konnte so ein bisschen sich die Abwesenheit leisten, hat Leute eingestellt, die das gut machen. So eine Pacht war damals auch ganz klar geregelt. Die Pächter wussten genau, worauf sie sich eingelassen haben. Einerseits bekamen sie eine tolle Möglichkeit für sie, nämlich in diesem Weinberg zu arbeiten und auch etwas Geld zu verdienen, auch von dem Ertrag was abzubekommen. Andererseits mussten sie aber auch den Weinberg so bearbeiten, wie es dem Besitzer entsprach, so wie der Besitzer es wollte, nach seinen Vorstellungen. Und sie mussten auch einen Teil von diesem Ertrag an diesen Besitzer abtreten. Nicht den gesamten Ertrag, aber doch einen größeren Teil. So war das damals im Pachtvertrag geregelt. Und es war dann völlig normal, dass der Besitzer irgendwann so seine Boten geschickt hat. Das waren jetzt nicht so Mafia-Typen, die dann quasi das Schutzgeld eingeprügelt haben, sondern es war völlig normal, die kommen, die werden bezahlt und dann ist die Geschichte erledigt. Das war jetzt keine Laune von dem Besitzer, sondern vertraglich geregelt, völlig normal. Das ist so der Kontext dieser Geschichte, die Jesus hier wählt, sehr bekannt damals. Pächter, die auf dem Besitz eines anderen lebten und arbeiteten. Worauf spielt Jesus hier an? Offensichtlich richtet er sich erstmal an die religiösen Führer von dem Volk Israel. Denn die werden in Vers 19 explizit genannt, die Gesetzeslehrer und die führenden Priester. So, und im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, wird an mehreren Stellen das Volk Israel als Weinberg bezeichnet. Zum Beispiel in Jesaja 5 oder in Psalm 80. Und diese religiösen Leiter sollten eben das Volk Israel, diesen Weinberg, auf eine gute Art und Weise führen. Und das heißt, all die Früchte ihrer Arbeit, all das Gute, was so über das Volk auch gesagt wurde, die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, das sollte auch ein Stück weit auf Gott zurückfallen. Es ist sein Volk, er ist der Eigentümer. Das ist so die erste Sicht des Textes. Die haben sich natürlich direkt angesprochen gefühlt, deswegen auch dann diese Gedanken, ihn umzubringen, weil es natürlich auch eine Kritik an ihnen war, wie sie mit dem Volk Israel umgegangen sind. Aber ich glaube, es gibt noch eine breitere Sicht von dieser Geschichte. Ich denke, dass auch wir heute was daraus lernen können. Denn nach dem Verständnis vieler biblischer Texte ist im Prinzip jeder von uns ein Pächter. Jeder von uns ein Pächter. Jeder von uns hat etwas gepachtet, was er verwaltet, aber dessen eigentlicher Besitzer er nicht ist. Dazu gehören unsere Fähigkeiten, unsere Kreativität, unsere Charaktereigenschaften, all das, was wir so in unserem Leben lernen und erfahren durften. Dazu gehört auch unser Geld, unser Besitz. Dazu gehört unser Körper, unsere Sexualität, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften. Und dazu gehört auch unser familiärer und kultureller Hintergrund. Unser ganzes Menschsein haben wir schlussendlich gepachtet nach biblischem Verständnis. Ja, es ist so viel, was wir haben, worüber wir verfügen können, womit wir handeln, was wir zu geben haben, bei dem wir uns auch Ertrag wünschen, bei dem wir uns vermehren, verbessern wollen. All das wird uns anvertraut, dass wir es verantwortlich und im Sinne des Besitzers gebrauchen. Das ist ein ganz grundlegendes Verständnis, das wir an vielen Stellen in der Bibel finden. Wir sind die Pächter des Lebens, Gott ist der Besitzer. Gott hat uns sozusagen als Weinberg angepflanzt, hat uns gemacht, hat uns das Leben gegeben. Und jetzt sind wir in der Verantwortung, diesen Besitz gut zu verwalten und ertragreich zu verwalten. Und ich denke, in diesem Punkt kommt uns das Gleichnis jetzt etwas näher. Denn dann stellt sich die Frage, was war jetzt das Problem eigentlich in dem Gleichnis? Das ganze Chaos und die ganze Grausamkeit beginnt da, wo die Pächter anfangen zu handeln wie Besitzer. Sie verhalten sich plötzlich so, als seien sie die Eigentümer des Weinbergs. Wir müssen doch nichts abgeben. Wir sind unsere eigenen Chefs, wir machen, was wir wollen, wir lassen uns doch hier von niemandem reinreden. Das sind ganz klar Gedanken von Eigentümern, die mit ihrem Eigentum machen können, was sie wollen. Das sind aber nicht Gedanken von Mietern. Also ich habe eine Mietswohnung, ich fühle da schon so ein bisschen eine Verantwortung gegen meinen Vermieter. Ich kann nicht einfach in der Wohnung machen, was ich will. Ich bohre zwar ab und zu mal Löcher, aber das war es dann auch. Wenn es was Größeres gibt, würde ich das absprechen. Was bedeutet es für uns? Zwei Gedanken, die ich mal herausgreife. Erstens, Pächter zu sein, bedeutet auf den Grundideen des Besitzers für dessen Ertrag zu arbeiten. Viele von uns sind sehr gut ausgebildet, haben an renommierten Unis studiert, haben besondere Erfahrungen im Ausland gemacht und jetzt einen guten Job. Vielleicht sogar in leitender Funktion. Und wenn du zu diesen Erfolgreichen gehörst, dann kennst du das vielleicht, dass du plötzlich gegen Menschen, die es nicht so weit gebracht haben, die vielleicht nie so aus ihrer Ursprungsgegend rausgekommen sind, die nicht im Ausland waren, die keine wichtigen Connections haben, dass du plötzlich überheblich denkst diesen Menschen gegenüber. Dass da so eine Distanz entsteht, so nach dem Motto, was bringt mir eigentlich der Kontakt zu dieser Person? Da kann ich nicht mehr viel bekommen oder lernen. Vielleicht ist es bei dir nicht im Beruf, sondern in der Schule. Du hast es aufs Gymnasium geschafft, hast gute Noten, aber dann sind da die anderen, die mit dem Lernen nicht so gut klarkommen, die andere Prioritäten haben, die ihr Leben nicht so straight auf die Reihe bringen, die vielleicht sogar im Leben einiges kaputt machen und auch da entsteht so eine Überheblichkeit. Oder vielleicht geht es dir auch so in Bezug auf deine Kinder oder dein ehrenamtliches Engagement, vielleicht sogar in Bezug auf deinen Glauben. Du bist in einem gewissen Sinne erfolgreich, hast etwas vorzuweisen, andere nicht. Und deswegen entsteht da so eine innere Distanz und eine innere Überheblichkeit. Falls das so ist, das sind Gedanken von Besitzern. Das sind Gedanken von Besitzern, von Pächtern, die sich plötzlich wie Eigentümer aufspielen. Ja, alles, was ich habe, meine Idee, mein Gewinn, meine Errungenschaften, meine gut erzogenen Kinder, mein fester Glaube, mein vorbildliches Leben. Und ich ahne, dass jetzt viele innerlich denken, nicken und sagen, gut, dass du es mal ansprichst, dabei gerade aber nicht an sich selber denken, sondern an andere um einen herum, an Bekannte, an Freunde. Ja, die sind doch immer so überheblich, aber ich? Ich beobachte und behaupte, dass diese Überheblichkeit jedem von uns anhaftet. Auch denen von uns, die von sich selbst denken, besonders menschenfreundlich, beziehungsorientiert und nach Harmonie strebend zu sein. Ja, wir meinen, wir hätten das Leben im Griff, wir sind freundlich, liebevoll, dazu vielleicht noch diszipliniert, sodass wir andere überhaupt nicht mehr verstehen können, die anders sind. Und so kommt plötzlich eine innere Kühle gegenüber anderen Menschen rüber. Man wird plötzlich überheblich. Das, was man eigentlich bei den Leuten oft kritisiert, die eine hohe Qualifikation haben, die ein großes Wissen haben und die das dann oft auch so raushängen lassen. Ich habe das Leben raus, ich handle richtig und du nicht. Wer kennt nicht diesen Gedanken? Und auch in Gemeinde, schau mal, was ich alles mache, wie toll und treu ich mich einsetze. Und der da, der schafft es nicht mal regelmäßig zur Kleingruppe oder zum Gottesdienst. Wenn du solche überheblichen und abgrenzenden Gedanken hast oder kennst, das sind ganz typische Gedanken von Besitzern. Von Pächtern, die sich wie Besitzer verhalten. Die denken, sie seien irgendwie das Nonplusultra in dem einen Bereich. Ja, wir hätten unser Leben und die ganzen Rahmenbedingungen selbst geschaffen. Wir bräuchten niemanden. Wir haben es uns ja selbst auch verdient, was wir haben. Wir sind die Guten und auf der richtigen Spur. Wenn wir so denken, dann haben wir vergessen, dass es Gott ist, der unser Leben grunddesignt hat. Dann haben wir vergessen, dass wir nur Verwalter sind, und zwar alle. Also Überheblichkeit in jeglicher Form ist der Versuch, Besitzer zu sein. Das ist genau das, was im Gleichnis passiert. Und das Zweite, was wir lernen können, Pächter zu sein, bedeutet zu wissen, dass die Letztverantwortung der Besitzer trägt. Hier in der Geschichte steht nichts davon, dass die Pächter besonders gut arbeiten müssten. Dass sie besonders viel Ertrag erarbeiten müssten. Es geht hier nicht nur darum, dass der Besitzer den Betrag abholen möchte. Die aktuelle Ernte in diesem Jahr, was er halt mal nun bringt. Das heißt, das eigentliche Risiko und die Verantwortung, die liegt hier beim Besitzer. Wenn es ein Sommer lang schlechtes Wetter ist, dann wird die Ernte halt nicht so groß ausfallen. Dann hat der Besitzer Pech gehabt, denn seine Weinsorten laufen in dem Jahr dann nicht so gut. Und wenn es ein gutes Jahr wird, mit viel Sonne, besser Witterung, gutem Boden, dann bekommt der Besitzer natürlich einen guten Ertrag. Gutes Geld, gutes Ansehen, dann spricht man auch von einem guten Jahrgang. Übertragen heißt das, wenn wir übermäßig anfällig sind für Kritik oder wenn wir Angst haben, irgendwie könnte auffliegen, dass wir doch nicht so gut sind, wie es im Moment scheint. Wenn uns das beschäftigt oder Kraft raubt, dann denken wir wie Besitzer. Dann denken wir, wir sind zuständig für eine gute Ernte in unserem Leben und für unseren Erfolg. Dabei ist es doch eigentlich das Problem des Eigentümers, oder nicht? Wir sind die Pächter und ja, wir haben Verantwortung übertragen bekommen. Wir haben auch Freiheit übertragen bekommen. Aber es ist doch nicht alles in unserer Hand. Also welcher Weinbergbauer würde denken, er hätte alles selbst in der Hand? Welcher Pächter denkt das? Lasst uns nicht glauben, dass alles von uns abhängt. Unsere Aufgabe ist es, vernünftig und fleißig unsere Arbeit zu tun, ja, die Ernte einzusammeln, keine Frage. Aber ob das jetzt eine riesige Ernte ist oder eine, von der ich mich gerade so ernähren kann, das liegt nicht in unserer Hand. Das liegt nicht in deiner Hand. Dieses Risiko trägt Gott, unser Besitzer. Und ich denke, so ist es mit unserem Leben. Gott gibt uns viel Verantwortung, viel Freiheit. Und mit dem umzugehen, was er uns anvertraut hat, das ist unser Job. Und die letzte Verantwortung, die trägt wirklich er. Und ich glaube, dass dieser Gedanke uns unheimlich viel Kraft geben kann, weil in unserer Gesellschaft genau das Gegenteil immer verkündet wird. Es kommt alles nur auf dich an. Da, wenn wir dieses Verhältnis verinnerlichen würden und uns daran immer wieder erinnern würden, dann müssten wir an vielem nicht so krampfhaft festhalten. Dann könnten wir manche Kontrolle tatsächlich abgeben. Und dann könnten wir auch mit viel mehr Offenheit und mit viel mehr Blick für den anderen durchs Leben gehen. Das Problem in der Geschichte beginnt tatsächlich, als die Pächter sich so verhalten wie Besitzer. Gehen wir einen Schritt weiter, die Beziehung der Pächter zu den Boten. In diesem kurzen Gleichnis sind wunderschön so ganz wesentliche Teile des Alten Testaments in Kurzform zusammengefasst. Und diese Geschichte hier ist eigentlich auch ziemlich verrückt. Damals war es viel eher bekannt, dass so ein reicher Besitzer schlecht mit seinen armen Pächtern umgegangen ist, dass er seine Macht ausgenutzt hat. Das war so die viel realistischere Situation, so ein gemeiner Reicher. Aber in dieser Geschichte, wie Jesus sie hier erzählt, da werden plötzlich die Pächter diejenigen, die grausam werden. Ja, die eingestellten Pächter, die diesen Weinberg bearbeiten dürfen, die sind es plötzlich, die brutal werden und das Chaos beginnen. Und im Prinzip ist es genau das, was wir im Alten Testament immer und immer wieder lesen. Was wir in der ersten Hälfte der Bibel eigentlich in tausendfacher Wiederholung lesen. Da finden wir auf ganz vielen Seiten eine Beschreibung davon, wie Gott sich nach seinen Geschöpfen sehnt. Gott zieht es hin zu den Menschen. Gott kommt immer wieder auf Augenhöhe. Er macht sogar Verträge mit Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Gott, der sich so klein macht, dass er einen Vertrag und einen Bund mit einem Mensch eingeht. Er gibt Schriftstücke, schickt Propheten, all das, um sie an den wahren Besitzer dieser Welt zu erinnern. Wir sehen wirklich ein ständiges Streben Gottes, immer wieder hin zu den Menschen, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen, um sie daran zu erinnern, dass sie gar nicht die Besitzer sein müssen, sondern dass er die Verantwortung trägt. Und es gibt ein Kapitel im Alten Testament, was das ganz bewegend in Worte fasst, nämlich Nehemia Kapitel 9. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, den ich uns gern vorlesen möchte. Falls du dich fragst, was will eigentlich dieses ganze Alte Testament, das ist ja echt mühsam und irgendwie fremd und schräg und was weiß ich, lies daheim gern nochmal den Text, den ich vorlese, nach, weil ich finde, er drückt sehr gut aus, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Da ist nämlich auch zuerst dieser Gedanke des Eigentümers, Gott hat den Menschen gemacht. Und dann ist da witzigerweise die Dynamik, dass Gott immer wieder den Menschen entgegenkommt. Immer wieder Boten schickt, weil diese Menschen vergessen, dass Gott der Eigentümer ist. Ein längerer Text auf das Alte Testament auf einer Seite und da bittet das Volk Israel Folgendes. Du, Herr, hast die Erde und das Meer geschaffen und alle Geschöpfe, die dort leben. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt. Du, Herr, unser Gott, erwähltest Abraham und sahst, dass er in Treue zu dir hielt und schlossest einen Bund mit ihm und du hast dein Versprechen gehalten. Auf dich ist in allem Verlass. Unsere Vorfahren wurden unterdrückt in Ägypten. Du hast es gesehen und eingegriffen. Du kamst hernieder auf den Berg Sinai. Du sprachst zu ihnen vom Himmel her. Klare Ordnungen gabst du ihnen, Gesetze, die das Leben verlässlich regeln, mit guten Vorschriften und Geboten. Doch unsere Vorfahren wurden übermütig. Trotzig schlugen sie deine Weisungen in den Wind. Sie weigerten sich, auf dich zu hören. Nur allzu schnell vergaßen sie die Wunder, mit denen du ihnen geholfen hast. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Voll Liebe und Erbarmen bist du, voll Geduld und von grenzenloser Güte. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zur rechten Einsicht zu führen. Es ging ihnen gut, sie aßen und wurden satt und genossen die Fülle deiner Gaben. Dann aber wurden sie widerspenstig und rebellierten gegen dich. Sie kehrten deinem Gesetz den Rücken zu. Sie brachten deine Propheten um, die ihnen ihre Schuld vorhielten, und sie mahnten, zu dir zurückzukehren. So kränkten sie dich immer von Neuem. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde und sie wurden von ihnen hart bedrängt. Aber wenn sie vor Not nicht mehr weiter wussten, wenn sie laut zu dir um Hilfe schrien, dann erhörtest du sie vom Himmel her. Denn dein Erbarmen ist ja so groß. Du sandest ihnen starke Retter, die sie von ihren Unterdrückern befreiten. Doch kaum hattest du ihnen Ruhe verschafft, da lehnten sie sich von Neuem gegen dich auf. Und du gabst sie in die Hand ihrer Feinde, die ihnen hart zusetzten. Wieder schrien sie zu dir um Hilfe, und du erhörtest sie vom Himmel her. Du erwiderst ihnen dein Erbarmen und halfst ihnen wieder und wieder. Geduldig ertrugst du sie viele Jahre. Du warntest sie durch deinen Geist, der deine Propheten die Worte eingab. Doch sie blieben für dich taub. Nun, unser Gott, du bist so groß, so mächtig und ehrfurchtgebietend. Du hast mit uns einen Bund geschlossen und stehst dazu mit unerschütterlicher Treue. Du warst im Recht. Dir ist nichts vorzuwerfen. Wenn uns dies alles getroffen hat, dann bist du treu geblieben. Wir aber sind dir untreu geworden. Ein sehr langer Abschnitt, ich weiß, aber ich finde, er beschreibt nicht nur gut die Dynamik im Alten Testament, sondern auch ganz gut die Dynamik in unserem Leben. Denn wir können hier eine ganz wesentliche Eigenschaft Gottes kennenlernen, die wir für unser Leben unbedingt wissen müssen. Und zwar ist es offensichtlich ganz typisch für Gott, dass er nicht aufhört, Boten zu senden. Dass er nicht aufhört, Kontakt mit uns zu suchen und Kontakt mit uns aufzunehmen. Damals durch starke Leiterpersönlichkeiten wie Abraham und Mose, durch direktes Reden am Berg Sinai, durch Propheten, durch politische Retter, immer und immer wieder. Aber genauso auch heute. Gott geht nicht einfach weg. Gott hört nicht auf, uns zu suchen. Gott lässt sich nicht verärgern wie Menschen, die dann irgendwann sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein, Gott ist anders. Er zeigt sich völlig anders. Er hört nicht auf, uns Boten zu senden und sich nach uns zu sehnen. Und an der Stelle frage ich dich mal persönlich, was sind diese Boten in deinem Leben? Was sind diese Boten in deinem Leben? Gott schickt immer wieder auch in unser Leben Boten, um uns zu sagen, dass wir nicht die Besitzer unseres Lebens sind. Dass Überheblichkeit fehl am Platz ist und uns schadet. Dass ein überstarkes Verantwortungsgefühl viel zu viel für uns ist. Solche Boten können Eltern sein oder Freunde, die sagen, jetzt lass dein Leben doch mal ein bisschen los. Halt's nicht so krampfhaft fest. Oder deine Arbeit, dein Partner, das tut dir und uns nicht gut. Du bist nicht der Besitzer deines Lebens. Verkrampf nicht so. Es können auch Menschen hier in der Gemeinde sein oder in Gottesdienst Worte, die einem sagen, es ist eine Illusion zu glauben, dass man sein Leben komplett selbst verantworten könnte. Dass man einfach nur tief genug in sich gehen muss, nur genügend Disziplin aufbringen müsste, um wirklich Zufriedenheit zu finden. Solche Boten können auch unsere Gefühle sein, Ärger, Unzufriedenheit, Unruhe, Langeweile, können uns darauf hinweisen, dass wir uns mit den Dingen dieser Welt nicht selbst zur Ruhe bringen können, dass wir eine unerfüllte Sehnsucht haben, wofür diese Welt einfach nicht genug ist. Gott ist der Besitzer und Gott hat unser ursprüngliches Design angelegt. Und weil Gott uns so designt hat, macht es eben sehr viel Sinn, dass wir Sehnsucht nach etwas haben, was wir nicht in uns selbst finden können. Und deswegen macht es auch Sinn, dass unser Leben uns ständig daran erinnert, unsere Fähigkeiten, unser Verstand, unser Wissen, unser Körper, unsere Sexualität, auch unsere Beziehungen, sie gehören nicht uns selbst. Wir haben sie anvertraut bekommen. Wir haben sie gepachtet und Gott ist der Besitzer. Wo sind Boten in deinem Leben, die dir genau das sagen? Die dir das auch sagen dürfen. Die Frage ist, wie gehst du mit diesen Boten in deinem Leben um? Kommt noch eine große Frage Richtung Ende. Warum sollte ich jetzt diesem Besitzer trauen? Woher weiß ich, dass er es gut mit mir meint und mich durch diese Boten nicht einfach nur ärgern oder mir etwas wegnehmen will? Wie kommen wir dahin, dass wir dem Eigentümer unseres Lebens wirklich vertrauen? Denn wenn wir wirklich daran glauben könnten, dass Gott der Besitzer unseres Lebens es absolut gut mit uns meint, ich behaupte, dann könnten wir den festen Griff nach den vielen Dingen des Lebens, wo wir oft so verkrampft danach suchen und danach greifen, tatsächlich lockern. Dann würden wir sogar gern von dem Ertrag, den es in unserem Leben gibt, weitergeben. Also wie können wir ihm vertrauen? Und ich glaube, die Antwort darin liegt in der letzten Beziehung. Und damit sind wir beim letzten Punkt, die Pächter und der Sohn. Wenn wir uns jetzt den Verlauf des Gleichnisses anschauen, dann muss uns eigentlich klar sein, dass es ein absolut unrealistischer Verlauf ist. Absolut unrealistisch. Ja, die Boten werden fürchterlich behandelt. Verprügelt, blutig geschlagen und davongejagt. Welcher Besitzer würde denn dann als Viertes seinen eigenen Sohn dahin schicken? Also wie dumm ist das denn, mal ganz ehrlich? Wie dumm? Es ist doch total klar, was passiert. Ja, in so einem Fall wird man doch eher die Polizei rufen oder eine Security-Firma hinschicken, aber doch nicht seinen eigenen Sohn, von dem dann noch explizit erwähnt wird, wie sehr er diesen Sohn liebt. Das ist doch bescheuert. In anderen Worten, der Besitzer hätte doch einfach mit Gewalt sein Recht durchsetzen können. So wie das jeder normale Weinbergbesitzer dieser Welt tun würde. Warum seinen Sohn schicken? Aber ich glaube, genau dieser unübersehbare Fehler im Bild dieses Gleichnisses ist absolut beabsichtigt. Weil Jesus damit ausdrücken will, wie Gott sich unaufhörlich um uns Menschen kümmert, wie er unaufhörlich versucht, uns Menschen zu gewinnen, wie er sogar bereit ist und so weit geht, dass er sich lieber selbst verletzen lässt, als uns zu verletzen. Dass er lieber bereit ist, sich selbst verletzen zu lassen, als uns zu verletzen. Und das ist völlig unverständlich. Und vielleicht denkst du jetzt an der Stelle, naja, aber später, da rächt sich doch der Besitzer dieser Geschichte. Ist Gottes Geduld also doch irgendwann zu Ende? Und dazu möchte ich nochmal genauer im Text entlang gehen. Jesus erzählt diese Geschichte und kommt dann zu diesem vorläufigen Ende, nämlich dass der Sohn umgebracht wird. Und dann verstehe ich den Text so, dass Jesus mit dieser rhetorischen Frage kurz aus dieser Geschichte herausgeht und sich dann an seine Zuhörer wendet. Diese Frage, Leute, was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen machen? Wie wird diese Geschichte wohl weitergehen? Was ist die konsequente Folge nach so einem Verhalten? Ja, und das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil das ist jedem Zuhörer sofort klar. Das liegt auf der Hand, Vers 16, er wird kommen, die bösen Pächter töten und den Weinberg anderen überlassen. Das ist das Normalste der Welt. Das würden wir alle als absolut fair und gerecht empfinden. Jesus hängt an diese Geschichte ein Ende ran, was eigentlich die logische Folge ist. Und alle Zuhörer und auch wir sind jetzt so gedanklich auf dieser Spur, die Pächter, die sich wie Eigentümer aufgespielt haben, die werden rausgeschmissen. So muss es weitergehen. Das ist konsequent und richtig. Und die Zuhörer sind natürlich geschockt, denn sie verstehen, es ist ein klares Gerichtswort. Und sie verstehen auch, dass sie selbst die Pächter in diesem Bild sind. Und sie sagen dann natürlich sofort, das darf nicht geschehen. Dazu darf es nicht kommen. Und dann bringt Jesus dieses zusätzliche Bild, ein Zitat aus dem ersten Teil der Bibel. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und was Jesus mit diesem Bild andeutet, ist, dass Gott in Wirklichkeit ein ganz anderes Ende dieser Geschichte geschrieben hat. Denn mit diesem Bild beschreibt Jesus letztlich seinen eigenen Weg. Kurze Zeit später wird Jesus von den Menschen tatsächlich verworfen. Von seinen eigenen Landsleuten und Glaubensgeschwistern. Er wird von ihnen bis zum Todesurteil gemobbt. Die Kleider werden ihm abgenommen, er wird blutig geschlagen, er wird verspottet und bis vor die Stadt gejagt. Die Pächter, die sich verhalten wie Besitzer. Und er wird nicht nur davon gejagt, sondern er wird grausam und für alles sichtbar gekreuzigt und damit einem langsamen und brutalen, aber sicheren Tod ausgeliefert. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, aber das waren die Leute damals, sowas würden wir doch heute niemals tun. Die Autoren des Neuen Testaments waren sich einig, dass wir alle an diesem Tod mitschuldig sind. Mitschuldig daran, dass er nicht nur äußerlich gelitten hat, sondern vor allem auch innerlich. Denn bei diesem Tod hat ein geheimnisvoller Tausch stattgefunden. All unsere Überheblichkeit, von der wir gesprochen haben. Unsere Gleichgültigkeit diesem Besitzer gegenüber. All unsere Selbstüberschätzung und unsere Kontrollsucht. Unser ständiges Greifen nach anderen Dingen, um sie nur für uns zu haben. Unsere Egoismen, unsere Lieblosigkeiten, all unsere Versuche, Besitzer zu sein, all das hat Jesus in dem Moment auf sich genommen. Und damit zieht Jesus natürlich auch das Urteil auf sich. Das folgerichtige Urteil, das wir alles so gut verstehen können. Wir können dieser Geschichte folgen, warum die Besitzer, diese Pächter vom Besitzer davongejagt bzw. umgebracht wurden. Es Was halten wir für angemessen angesichts all dieser Hässlichkeiten, die mit dieser Beispielgeschichte ausgedrückt werden? Jesus bekommt dieses Urteil. Und er erlebt zum ersten Mal, wie er von seinem himmlischen Vater getrennt wird. Gottes Leben trennt sich von seinem eigenen Sohn, um uns, die wir uns in unserem Besitzerwahn verrannt haben, neues Leben zu schenken. Um uns deutlich zu machen, dass er uns mehr liebt, als wir uns das jemals ausmalen könnten. Jesus wird zum weggeworfenen, unbrauchbaren Stein. Und Gott verwandelt ihn darin zu unserem Eckstein. Und durch seine Auferstehung wird Jesus zum Fundament unseres Lebens, unseres neuen Lebens. Jesus überwindet die Macht des Todes und damit auch die Macht aller Schuld. Die Macht aller Erwartungen von Gesellschaft, von Familie, von Gemeinde auch. Die Macht des Selbstzweifels und des nie endenden Erfolgsdrucks. Jesus ist der lebendige Beweis, dass Gott so komplett anders tickt, als wir oft denken. So komplett anders handelt, als das konsequente Ende dieser Geschichte wäre. Er handelt tatsächlich so verrückt, dass er seinen eigenen Sohn schickt, damit wir alle, die wir uns wie Eigentümer verhalten, in seinem guten Weinberg weiterhin leben und arbeiten können. Damit wir verändert werden können und diese vertrauensvolle Beziehung zu ihm wirklich riskieren. Diese Beziehung, nach der er sich so sehr sehnt und aufgrund der er so viele Boten schickt, immer und immer wieder. Wenn Jesus uns hier den eigentlichen Besitzer des Lebens auf diese Art und Weise vorstellt, wollen wir dann wirklich daran festhalten, selbst Eigentümer unseres Lebens zu sein? Ist es wirklich noch logisch? In Vers 18 spricht Jesus dann noch sehr verstörende Worte. Ich möchte sie nicht auslassen. Vielleicht bist du beim ersten Lesen auch daran hängen geblieben. Er sagt, wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert. Und auf wen er fällt, den zermalmt er. Ich kann dir nicht genau erklären, was Jesus mit diesem Bild meint. Aber ich meine, dass eins klar ist. Ein Gott, der bereit ist, seinen Sohn in diese Welt zu schicken, der hat kein ernsthaftes Interesse daran, dass wir zerschmettert und zermalmt werden. Ich verstehe diese Worte so, dass Jesus uns mehr als deutlich aufrütteln möchte, dass wir an ihm, diesem Eckstein, nicht vorbeikommen. Es gibt letztlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du baust dein Leben auf diesen Eckstein und wirst bereits in diesem Leben ein super stabiles Fundament haben, oder aber du wirst in diesem Leben zerbrechen, weil du an dem vorbeilebst, was der gute Besitzer des Lebens für dich vorbereitet hat. In anderen Worten, wenn du selbst der Besitzer deines Lebens bleiben möchtest, wirst du früher oder später an der zu hohen Verantwortung zerbrechen. Du wirst so viel weniger haben, als wenn du in deine eigentliche Rolle zurückfindest, nämlich ein guter Pächter zu sein. Ich glaube, dass Jesus das mit diesem Gleichnis aussagen möchte. Amen.